Fritz.
Podcast. Jonte Weiland, Trackback.
Auch im Jahr 2015 wie immer pünktlich um Viertelzack vor Schmirk. Einmal im Jahr, da treffen sich die Hacker, und auch im letzten Jahr, muss man jetzt ja schon sagen, war das so zwischen Weihnachten und Silvester in Hamburg. Die Rede ist vom Chaos Communication Congress, organisiert und ausgerichtet wird der vom Chaos Computer Club. Und um alles vom Kongress zu behandeln, fehlt uns in dieser Sendung ein bisschen die Zeit. Aber wir wollen stellvertretend einen Vortrag behandeln, der viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Der heißt, heißt immer noch, gibt's ja auch noch online, ich sehe, also bin ich Du, Gefahren von Kameras für biometrische Authentifizierungsverfahren. Gehalten wurde dieser von Jan Chrisler, der ist im Netz besser bekannt als Starbuck. Und ich versuche jetzt vorne ab, den Vortrag mal ganz kurz zusammenzufassen. Es reicht ein Foto von der Hand von Ursula von der Leyen, um ihren Fingerabdruck nachzubauen. Es reicht ein Foto von Angela Merkel, um einen Iris-Scan zu überlisten. Und selbst wenn ihr keine biometrischen Daten nutzt, um eure Geräte zu sichern, kann die Frontkamera vom Handy durch die Spiegelung von eurem Display im Auge den PIN einlesen. Also alles Mist, nichts ist sicher. Oder wir wollen nochmal drüber sprechen mit Starbuck, der ist jetzt da. Hi.
Hey, schön zusammengefasst.
Ja, das wäre die erste Frage gewesen, ob die Zusammenfassung so in etwa richtig war.
Perfekt.
Perfekt. Für euch nochmal zum Hintergrund, ihr könnt das alles nochmal nachgucken, diesen Vortrag. Gibt's auch nochmal den Link bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de, wo du das alles wirklich nochmal sehr genau erklärst. Diese biometrischen Daten, das Gemeine daran ist ja Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iris-Scan, das fühlt sich eigentlich so sicher an, weil das eben da Sachen sind, die sind machen uns einmalig. Ja, den Fingerabdruck haben nur wir. Ihr habt jetzt dieses Thema aber so gut wie alle geknackt. Schafft man das nur, wenn man Profi ist wie du jetzt, oder ist das wirklich so einfach, wie sich das da anhört?
Das kann man natürlich nicht allgemein sagen, aber ich glaube, die meisten Sachen sind tatsächlich sehr einfach. Also zum Beispiel, wie du gerade gemeint hast, die Iris-Erkennung, da reicht halt ein Ausdruck. Das heißt, man muss sich irgendwie den Drucker suchen, der halbwegs irgendwie hochauflösend ist. Eine Kamera macht ein Foto, druckt aus, hält es davor. Also ich meine, das kann tatsächlich irgendwie jeder machen. Aber auch so für die Fingerabdrucksysteme habe ich zumindest immer versucht, die Verfahren so einfach wie möglich zu machen, also dass halt tatsächlich jeder die irgendwie auch zu Hause machen kann. Das ist, also man muss halt teilweise schon so ein bisschen Ahnung haben, aber prinzipiell geht das schon.
Gab es denn eigentlich schon Reaktionen? Du hast in deinem Vortrag davon gesprochen, du hattest mal den Fingerabdruck vom Schäuble geklaut, das noch ganz klassisch von einer Tasse, die er angefasst hatte. Da wirkte er nach außen ganz cool, aber nach innen hat es wohl ganz schön gerumpelt. Gab es jetzt schon Reaktionen, dass ihr jetzt den Fingerabdruck von der Leyen geklaut habt, nur vom Foto?
Nee, also nicht. Also es gab eine Pressemeldung in der Zeit auf unserem Zeitartikel, glaube ich, also Zeit Online, und da meinte das Innenministerium bzw. der Sprecher, dass das alles gar nicht so schlimm wäre und ja bekannt und die Fingerabdrucksysteme sich natürlich auch weiterentwickelt hätten und deswegen die Angriffe nicht funktionieren, was natürlich nicht stimmt. Aber das war, glaube ich, so die einzige offizielle Reaktion von Politikerseiten bisher.
Keine Antwort ist ja manchmal vielleicht auch eine Antwort. Warum macht ihr euch eigentlich diesen Aufwand, all diese Systeme zu überlisten? Man könnte euch ja auch vorwerfen, du sagst es, dein Anspruch ist es sogar, dass es relativ leicht nachzumachen ist, dass ihr da Anleitungen erstellt, um diese Systeme zu umgehen.
Naja, das gehört natürlich irgendwie auch dazu, dass man zeigt, dass es einfach ist. Also ich meine, dass es mit viel Aufwand und viel Mitteln zu schaffen ist, das steht außer Frage. Das gilt für biometrische Systeme genauso wie für andere Sicherheitssysteme. Was wir natürlich zeigen wollen, ist, dass es halt wirklich einfach geht, dass es jeder machen kann und dass die Hersteller einfach in der Pflicht sind, die Systeme so sicher zu machen, dass es zumindest halt nicht mehr mit Hausmitteln geht.
Ist denn genau, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, ist es denn so, dass man jetzt die Konsequenz aus deinem Vortrag ist, diese ganze Biometrie-Quatsch, wir sollten den sein lassen, oder gibt es Möglichkeiten, diese Daten, Fingerabdrücke, Iris, Gesichtserkennung so zu nutzen, dass sie wirklich sicher sind?
Also es hängt natürlich ganz stark vom Einsatzort ab. Also ich meine, wenn halt zum Beispiel im iPhone normalerweise die Benutzer kein PIN gesetzt haben, dann ist jetzt die Benutzung des Fingerabdrucks natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings muss man auch sagen, für richtig Hochsicherheitsanwendungen würde ich zumindest Biometrie generell als nicht adäquat bezeichnen.
Gibt es denn, hast du einen Überblick, wie das tatsächlich, weil du dich jetzt ja konkret auch auf die Politiker und Entscheidungsträger konzentriert hast, wie das in diesem Bereich eingesetzt wird?
Bei Politikern wüsste ich nicht. Also ich weiß, dass es halt relativ großflächig Zutrittskontrollen eingesetzt wird, also irgendwie auch an Banken, wo halt auch Iris-Erkennung benutzt wird oder Fingerabdruckerkennung gibt es zum Beispiel irgendwie an manchen Geldautomaten, soweit ich weiß, beziehungsweise man kann irgendwie damit auch im Supermarkt bezahlen. Bei Politikern selber, ich schätze mal, die Leute, die ein iPhone 5 oder 6 haben, die werden irgendwie dann auch ihren Fingerabdruck da benutzen, um das freizuschalten, weil es halt irgendwie einfach
ist. Es ist einfach, das ist das Problem und es ist auch einfach, das zu knacken. Wir wollen gleich noch mit dir darüber sprechen, was das jetzt wirklich alles bedeutet, vielleicht auch für uns. Vorher würde ich sagen, atmen wir aber nochmal kurz durch und hören Netzmusik Starlight Girls mit Gossip. Bis gleich, Starbuck.
Bis gleich.
Starlight Girls mit Gossip und zurück in die 60er Jahre, das scheint ihr Motto zu sein. Von diesen Starlight Girls, von denen übrigens nur die Hälfte Girls sind. Mir hat es trotzdem ganz gut gefallen und wenn es euch gefallen hat, das Gute daran ist, das war Netzmusik und daher gibt es das Ganze für euch kostenlos und legal zum Download und ihr findet den Link im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Kommen wir zu dem zurück, was wir gerade schon diskutiert haben. Zwischen den Jahren war wieder Chaos Communication Congress, ein Hacker-Treff organisiert vom Chaos Computer Club. Dieses Jahr mit 12.000 Besuchern und wir haben gerade schon mit Starbuck gesprochen, der einen Vortrag gehalten hat darüber, wie einfach biometrische Authentifizierungsverfahren zu überlisten sind. Also nochmal zur Erinnerung, Fingerabdruckscanner, Iris-Scanner, Gesichtserkennung und all das. Um zum Beispiel den Fingerabdruck von Ursula von der Leyen nachzubauen, braucht man nur ein hochauflösendes Foto von ihrer Hand. So einfach ist es manchmal. Aber was bedeutet das eigentlich für uns? Darüber wollen wir jetzt weitersprechen mit Starbuck. Hallo nochmal.
Hey.
Ich habe es gerade gesagt, ihr habt gezeigt, wie einfach man zum Beispiel den Fingerabdruck von der Leyen bekommen kann oder wie man mit einem Foto der Kanzlerin den Iris-Scan täuscht. Dass biometrische Daten von solchen Leuten interessant sind, das leuchtet mir ja ein. Ja? Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie sehr sind wir normalos, sage ich mal, von sowas bedroht? Ist es für uns wirklich gefährlich, den Fingerabdrucksensor am Handy zu benutzen?
das hängt natürlich davon ab, wo er es benutzt, also am Handy. Also ich persönlich benutze ihn auch, muss aber auch dazu sagen, dass mir dabei nicht ganz wohl ist, weil halt durchaus inzwischen auf Mobiltelefonen schon fast sensiblere Daten liegen als auf meinem Computer, wo ich wenigstens noch ein bisschen Übersicht habe oder irgendwie weiß, wie man es absichert. Und ansonsten, ich meine, wenn ihr damit zu Hause irgendwie euren Computer sichert, wo halt irgendwie nichts drauf ist und irgendwie der ansonsten auch nicht zugänglich ist, dann ist das sicherlich kein Problem. Wenn allerdings biometrische Merkmale verwendet werden, um Banktransaktionen zu starten oder Überweisungen oder Zutritt zu irgendwie hochgesicherten Bereichen, die manche von euch ja auch haben, dann wird es halt schon problematisch.
Gibt es denn überhaupt noch eine Methode, die sicher ist? Weil es gab ja noch einen Teil in deinem Vortrag, über den wir, um den sich ja alles dreht, dass selbst wenn ich eine PIN eingebe, die Frontkamera des Handys meine Pupille abfilmen kann, in der sich spiegelt, wie ich diesen PIN eingebe. Wo man dann wirklich dann da sitzt und denkt, ja gut, und jetzt Handy wegschmeißen oder also was ist noch sicher?
Na, ich meine, das Gute ist, die Sache mit der Kamera kann man ja tatsächlich verhindern. Also bei Biometrie ist halt ein Problem innerhalb des Systems selber, wohingegen halt bei der Passworteingabe muss man halt einfach nur aufpassen, dass halt irgendwie keiner hinter einem steht, die Kamera nicht ins Auge guckt. Aber prinzipiell, das Passwort selber ist ja irgendwie als sicher anzusehen noch.
Also du würdest sagen, das ist jetzt dein professioneller Rat, Passwort und damit
fahrt ihr noch ganz gut. Ich würde auf jeden Fall weiterhin bei langen und ausreichend sicheren Passwörtern bleiben.
Okay, das ist ja was Handfestes, mit dem wir arbeiten können. Trotzdem, wir wollen noch mal einen kleinen Schritt zurück machen und auf den gesamten Kongress gucken. Es klingt jetzt alles, wenn man das so bespricht, so düster. Ja, wir können alles hacken und wir haben sowieso irgendwie das Gefühl, nichts ist mehr sicher. Du warst ja auch im Orga-Team vom ganzen Kongress und das Motto war A New Dawn, also ein neuer Aufbruch. Das klingt ja weitaus positiver. Ist alles gar nicht so schlimm, wie es sich manchmal anfühlt?
Also ich finde prinzipiell überhaupt gar nicht schlimm, auf Sicherheitslücken hinzuweisen, weil das ist ja in der Regel auch, setzt ein Prozess in Gang, woraufhin dann irgendwie die Hersteller gezwungen werden, die Sicherheitslücken zu beseitigen. Das heißt, irgendwie das darauf hinweisen, ist eigentlich nicht schlimm. Und ansonsten ist, glaube ich, auch, also gerade wenn du den Kongress als allgemein ansprichst, also hier sind halt einfach 12.000 wirklich intelligente Leute zusammengekommen, die halt viel diskutiert haben, die irgendwie auch Zukunftsideen hatten und die jetzt draußen auch umsetzen werden. Von daher, also es war schon ein sehr erfolgreicher Kongress, auch wenn viele Sachen, oder gerade weil viele Sachen kaputt gemacht wurden.
Ich habe auch jetzt gerade so im Nachgang, auch jetzt heute noch kurz vor der Sendung, ganz viele Artikel gelesen, die diese Begeisterung ausgedrückt haben. Also dass da Hacker und Nicht-Hacker sind. Ich glaube, dass Nuff hatte noch geschrieben, die war sogar mit ihren Kindern da. Selbst das hat funktioniert. Es fühlte sich alles so an, wenn man es so nachgelesen hat. Ich war jetzt selber nicht da, als wäre es wirklich so eine große Familie, die eben diese Aufbruchsstimmung hatte, zu sagen, okay, wir bewegen was, wir wollen was verändern. Kannst du das zu bestätigen?
Also eine Familie waren wir schon immer, also gerade halt der Kongress ist eigentlich früher hauptsächlich ein Familientreffen gewesen, wo halt irgendwie Clubmitglieder hingekommen sind, um sich einmal mehr persönlich zu treffen. Aber so gerade in den letzten 3 Jahren in Hamburg hier haben wir uns so dermaßen geöffnet, irgendwie hauptsächlich erstmal Richtung Künstlerszene, aber inzwischen halt auch zu, wie man halt so schön sagt, die normalen Leute, also irgendwie Leute, also Eltern kommen mit ihren Kindern, hier gibt es irgendwie was, wo die Kinder irgendwie an die Technik rangeführt werden oder auch sonst einfach im Bällebad Spaß haben können. Und allgemein halt sehr viele einfach Hamburger, die meinten irgendwie, sie kaufen sich mindestens mal ein Tagesticket und gucken das mal an, was irgendwie hier so los ist.
Das heißt, also ihr müsst mal gucken im Netz, die ganzen Artikel, die ihr dazu findet, das ist wirklich... Ja, das klingt jetzt so pathetisch, aber mir ist so ein bisschen das Herz aufgegangen. Ich hatte so das Gefühl, Mensch, wärst du doch auch mal da gewesen. Klingt doch irgendwie alles, ja, alles total schön.
Wärst du auch mal da gewesen, auf jeden Fall. Du hast nächstes Jahr die Chance wieder, beziehungsweise zum Camp ist ja schon.
Was? Nochmal bitte? Ich habe es akustisch nicht
verstanden. Im August gibt es ein Camp. Das ist sozusagen der Kongress draußen im Grün mit Zelt und Internet. Und da wird auf jeden Fall eine ähnliche Stimmung vorherrschen und der ist auch in der Nähe von Berlin.
Das klingt wirklich fantastisch. Ich werde das im Auge behalten. Ich empfehle euch, das auch im Auge zu behalten. Wie gesagt, gerade dieses Jahr hatte ich das Gefühl, von vielen Seiten zu hören. Man hat, glaube ich, immer oder zum Teil so diese Normalos, die nicht jetzt sagen, ach, ich bin nicht so mit Technik, so ein bisschen Berührungsängste. Ich glaube, die brauchen sie wirklich überhaupt nicht haben. Wenn euch interessiert, was inhaltlich da passiert ist, wir haben euch im Blog zur Sendung nochmal das Video auf jeden Fall von Starbuck verlinkt, das ich euch wirklich sehr empfehle, weil es auch unterhaltsam ist, wie da diese ganzen Systeme gehackt und geknackt werden. Und wenn ihr da ein bisschen weiterklickt, findet ihr noch viele, viele, viele interessante Videos. Und dann nächstes Jahr seid ihr hoffentlich auch mit dabei. Starbuck, vielen Dank für alles und für das schöne Familientreffen. Auch von mir, obwohl ich nicht da war. Starbuck, mach's gut. Ciao.
Danke. Ciao, ciao.
Curves. Und Pop Booth ist die neueste Entdeckung des Netlabels Brock. Und dieses Netlabel, die haben einen ganz guten Riecher, die ziehen immer wieder ganz gute elektronische Musik ans Land. Und jetzt neu dabei ist Pop Booth, dahinter versteckt sich der Pole, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Kamil Labanovic. Und der ist gerade mit seiner ersten Platte Geometries am Start. Und wenn es euch gefallen hat, das war Netzmusik. Das heißt, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link zum Download.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Jede Woche, da suchen wir hier in der Sendung, beziehungsweise vor der Sendung, im Netz nach spannenden Links und ein paar davon, die schaffen es dann in die Sendung. Und wir stellen sie euch hier vor, weil wir denken, dass die für euch vielleicht auch spannend sein könnten. Und auch im Jahr 2015 beschäftigt auch das Internet leider immer noch viel das Thema Pegida. Die Linktipps von Wayne Schlegel.
Viele scheint im Moment die Sorge umzutreiben, dass das Abendland islamisiert wird, was auch immer das heißen soll. Nochmal für alle, das ist Quatsch. Wer es aber lieber schriftlich haben will, kann ja mal bei istdasabendlandschonislamisiert.de nachschauen. Da gibt's die Antwort auch nochmal kurz und knackig. Viele stellen sich im Moment eine Frage, wie sollen wir umgehen mit Pegida? Vielleicht am besten mit Humor. Und so ging mit dem ersten Schnee das Hashtag Schneegida durchs Netz. Denn wer gegen eine vermeintliche Islamisierung ist, kann genauso auch gegen eine Islamisierung sein oder sich darüber beschweren, dass der Schnee ja nur faul rumliegt und nichts tut. Wir haben euch ein paar Artikel mit Schneegida-Tweets verlinkt oder schaut einfach selber in den sozialen Netzwerken nach. Wie ernst die ganze Pegida-Sache aber ist, zeigt der Blogbeitrag von Egothea ist. Er oder sie ist in einer kleinen Gruppe mit einer Israel-Flagge zu einer Pegida-Demo in Dresden gegangen. Die Reaktionen reichten von Beschimpfungen bis zu offenem Antisemitismus. Am Ende wurde die Gruppe aufgefordert, die Demo zu verlassen. Leider finden wir im Blog wenig Informationen über den Autor oder die Autorin und können so die Geschichte nicht zu 100% bestätigen. Einige Fotos und Kommentare weisen aber auf die Echtheit hin.
Ach ja, diese ganze Pegida-Geschichte, da kriege ich immer schlechte Laune. Aber wir müssen uns ja leider damit auseinandersetzen und sollten das auf jeden Fall tun. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr die Links, die Wayne euch gerade vorgestellt hat. Und außerdem auch noch einen schönen Bericht, beziehungsweise haben wir euch den verlinkt, aus der FAZ von einer Gruppe zugezogener Muslime, die nach Silvester freiwillig die Frankfurter Innenstadt reinigen, um ihren Dank gegenüber Deutschland zu zeigen, dass sie hier aufgenommen werden. So, Pegida, was sagt ihr dazu? Cities and States mit Piece of Cake. Und hinter Cities and States steckt John Richard aus den Staaten, aus dem unaussprechlichen Staat Massachusetts. Ja, geschafft. John Richard ist eben so ein, ist es so ein klassisches Ein-Mann-Projekt. Nochmal, jetzt habe ich Massachusetts richtig ausgesprochen und dann kommt man durcheinander. So ist das übrigens bei Radiomoderatoren. Wie auch immer, Cities and States, John Richard, Ein-Mann-Projekt. Ein halbes Jahr hat er an den Songs gefeilt und dann brauchte er doch Hilfe, hat die Platte Straight Jacket zusammen mit seinen Kumpels eingespielt. Und weil er da eben so lange dran gearbeitet hat und wirklich alles irgendwie austariert hat, findet ihr da viele kleine Experimente und Ideen. Sehr schöne Platte mit sehr viel Liebe zum Detail. Auch der Song gerade hat mir schon sehr gut gefallen. Wir empfehlen euch reinhören und im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den passenden Link. Ich gehe da gleich auf jeden Fall mal drauf. Zack, da ist schon 2015, kommt ja jedes Jahr überraschender, der Jahreswechsel, habe ich das Gefühl. Und da müssen wir uns dann auch die Zeit nehmen, erstmal in aller Ruhe mit dem Jahr 2014 abzuschließen. Und damit wir das auch einordnen können, was so passiert ist, brauchen wir Bestenlisten. Wer hat 2014 gewonnen quasi? Das Magazin deutschestartups.de zum Beispiel hat das Startup des Jahres gekürt. ZenMate heißt dieses Startup. Die Firma kommt aus Berlin und verspricht uns Privatsphäre im Netz zu schützen. Fritz Reporter des Jahres Markus Richter hat sich ZenMate mal angeguckt. Markus, Privatsphäre im Netz schützen ist spätestens seit Snowden kein neues Versprechen. Wie will ZenMate das machen?
Ich bedanke mich erstmal bei der Academy und meinen Eltern, die das möglich gemacht haben und erkläre dann, dass ZenMate ein sogenanntes VPN anbietet, also ein Virtual Private Network, das verschleiert bis zu einem gewissen Maß, was ihr im Netz treibt. Wenn ihr normal surft, weiß zum Beispiel euer Internetanbieter genau, wo ihr hinsurft und wie lange ihr dort bleibt und die Webseiten, die ihr ansurft, wissen genau, wo ihr herkommt und ZenMate klingt sich dazwischen und daher könnt ihr unüberwacht surfen, bis zu einem gewissen Maß jedenfalls. Also so richtig Snowden-sicher würde ich das jetzt nicht nennen, weil diese Daten fallen ja immer noch an, jetzt eben bei ZenMate, aber die verstecken die halt von den anderen Beteiligten.
Sagen sie zumindest.
Sagen sie.
Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch nichts zu verbergen. Mein Internetprovider, der darf doch wissen, wo lang ich surfe.
Ja, das könnte eine Ansicht sein, die ich allerdings nicht empfehlen würde, weil es auch noch einen anderen Grund gibt. Also ich kann es auch noch anders schmackhaft machen sozusagen, wenn du dich auf die guten Gründe hören willst. ZenMate, du kannst aussuchen, aus welchem Land du kommen willst, ja, beziehungsweise wie es fürs Internet aussieht, wo du herkommst. Du kannst zum Beispiel so tun, als ob du in Großbritannien oder den USA bist. Und das ist deshalb praktisch, weil du so viele Angebote nutzen kannst, die normalerweise in Deutschland blockiert sind. Ich sag mal Serien, TV-Mitschnitte oder vielleicht YouTube, mal ein bisschen Gamer-Musik gucken. Das geht alles, wenn man über ZenMate surft.
Das macht Sinn. Ist praktisch, ja. Aber es ist ja auch praktisch, dass ich aktuelle Kinofilme im Netz laden und streamen kann, aktuelle Musik kostenlos hören und du weißt, wo ich hin will. Ist das denn legal?
Also ein Jurist würde jetzt sagen, das kommt darauf an. Das ist so eine Frage, wo die theoretisch gerne lange und ausführlich streiten, aber praktisch wird davon ausgegangen, dass du dich nicht strafbar machst. Lediglich einen Verstoß gegen die AGB des jeweiligen Inhalteanbieters könnte man dir vorwerfen. Wenn du zum Beispiel noch einen Account machst und sagst, ja, ich komme aus den USA, das ist ja eine falsche Angabe dann, und dann könnten die dich dafür kicken aus ihrem Angebot. Aber mehr kann da, glaube ich, eigentlich nicht passieren.
Ich glaube, bei Netflix war das so, wenn man das versucht hat über diesen Dienst und dann gesagt hat, ich komme aus den USA, dann haben die gesagt, nee, wenn wir das rausfinden, dass das nicht so ist, dann wird dieser Account gesperrt.
Aber passiert das auch nicht. Die schreiben es halt dann auch immer rein.
Ja, die schreiben es rein, aber passieren tut es am Ende nicht. Wie gesagt, mit einem gesperrten Account kann ich ja auch leben. Aber ich moderiere diese Sendung ja nicht umsonst. Ich bin nicht von gestern. Was du mir da erzählt hast, das machen ja auch andere Dienste. Was macht denn jetzt ZenMate so geil, dass es Startup des Jahres ist?
Naja, es ist tatsächlich so, dass es sehr, 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 sehr einfach zu bedienen ist. Als könntest auch du als Moderator dieser Sendung. Es gibt es einmal als Zusatzsoftware für Browser wie Chrome, Firefox und Opera oder als App für Apple oder Android Smartphones. Und dann musst du noch einen Account anlegen bei ZenMate und dann geht's los. Und dazu kommt, für den Browser ist das komplett kostenlos. Das ist bei vielen anderen Anbietern nicht so. Die Frage ist zwar, wie lange das so bleibt, und ich schreibe auch immer dazu, ja, während unserer Startphase ist das so, aber bis sich das ändert, ist ZenMate eine super Sache, vor allem für Serienfans und Musikgucker.
Und Leute, die anonym surfen wollen, zumindest halbwegs anonym, Dienste aus dem Ausland nutzen könnt ihr auch, die ihr sonst so nicht nutzen könnt, gesperrte Videos gucken und einmal so tun, als würdet ihr aus einem anderen Land ins Internet gehen. Das ist alles möglich mit ZenMate, dem Startup des Jahres aus Berlin. Ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Du hast es mir schmackhaft gemacht, Markus. Dafür vielen Dank. Und ihr findet alle Links im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Delta Will mit It All Glows. Vier Jungs aus Kanada sind das und die haben mit ihrer Glow-EP, das findet zumindest unser Netzmusikmann Roni Radeke, ein Netzmusik-Highlight für 2014 abgeliefert. Und die gute Nachricht jetzt 2015, bald scheint es Nachschub zu geben, denn Anfang Dezember im letzten Jahr sind auf der Website von Delta Will Bilder aufgetaucht, wo die Jungs wieder im Studio stehen. Das heißt, wir rechnen eigentlich fest damit, dass innerhalb der nächsten Wochen was Neues auftaucht. Das werdet ihr dann hier sicherlich mitbekommen und bis dahin könnt ihr euch noch mit Glow der EP die Zeit vertreiben. Link zum Download gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz. Podcast. Jonte Weiland, Trackback.
Hashtag eine Stunde haben wir noch, Hashtag guten Abend. Und wir sind ja heute in der ersten Sendung im Jahr 2015 auch noch so ein bisschen dabei, 2014 zu verarbeiten, weil so lange ist das ja noch nicht her mit dem Jahreswechsel. Und wie macht man das am besten? Indem wir gucken, wer das Jahr gewonnen hat. Schon zum siebten Mal küren nämlich Franziska Blum, Thomas Knüver und Daniel Fiene. Deswegen am 12. Januar, also in gut einer Woche, die Blogger 2014. Und mit Daniel Fiene haben wir vor der Sendung gesprochen.
Hi, grüß dich.
Ich habe das jetzt ja ein bisschen reißerisch aufgemacht, aber wie sehr geht es denn bei euch wirklich darum zu gewinnen oder ist der Grundgedanke bei Blogger 2014 eher dabei sein ist alles?
Es geht natürlich darum zu gewinnen und da voll fett abzustauben, denn die Blogger 2014, das ist ja die Prestigeveranstaltung im Internet, die ist so groß, dass da bisher kaum noch einer von gehört hat, aber dann doch so penetrant, dass wir das halt jetzt schon zum siebten Mal machen. Und das ist eigentlich eine Spaßveranstaltung, hat dann aber am Ende doch einen ernsten Hintergrund.
Und dieser ernste Hintergrund ist?
Wir haben auch in diesem Jahr wieder so viele total interessante Links mitbekommen von Blogs, die ich persönlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und Thomas, Franzi und ich, wir entdecken in dieser Fundgrube an Nominierungen, die uns ja jetzt bis Neujahr erreicht haben, echt so viele interessante, spannende Webseiten. Und es ist echt klasse, wie kreativ viele sich im Netz austoben. Und damit man die dann auch nochmal ein bisschen dann anderen zeigen und teilen kann. Das ist extrem wertvoll und da kann man sich dann echt noch so seine Leseliste für 2015 auch nochmal frisch machen.
Also ihr wollt so ein bisschen die Schatzkiste der Blogs aufmachen. Du hast das jetzt gesagt, bis Neujahr konnte man Nominierungen einreichen. Die tatsächlich Nominierten werden jetzt demnächst bekannt gegeben. Wann wird es soweit sein? Wann wird die Schatzkiste aufgemacht?
Also ich hoffe, dass wir so ungefähr am Dienstag dann die Nominierten in den Kategorien auch vorstellen können. Das Problem ist, irgendwie, wir haben fast 700 Links, die uns vorgeschlagen worden sind und das ist echt viel und die müssen wir jetzt erstmal alle uns anschauen und das wollen wir jetzt auch nicht so mit Links machen und da werden wir drei dann unseren Senf dazugeben und da entsteht dann die Kurzliste, also so 4-5 Nominierte pro Kategorie und daraus können dann bei der Preisverleihung alle abstimmen. Also wir stellen dann live in der Webstream-Übertragung die Seiten vor und jeder kann dann in einer kurzen Phase mitvoten und dann haben wir immer einen Sieger in der Kategorie, geht also total demokratisch zu.
Du hast es schon erwähnt, am 12. Januar ist es dann soweit in einem Google Hangout. Alle Zuschauer können live während der Sendung abstimmen. Es gibt mehrere Kategorien. Ich nenne jetzt nur mal ein paar: Blogger des Jahres, bester Podcast, bestes Lokalblog etc. Aber auch Kategorien wie bester Blogger ohne Blog und beste Messenger, den keiner nutzt. Du hast gesagt, ist so ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Ich habe Fotos, glaube ich, aus dem letzten Jahr gesehen, wo ihr alle wild verkleidet wart. Kannst du so ein bisschen Abriss davon geben, was uns am 12. Januar erwartet in der Show?
Also wir sind auch dann wieder im Elementar. Das ist so ein kleiner Second-Hand-Laden oder besser gesagt eine kleine Boutique in Düsseldorf-Flingern. Wem das jetzt zu weit ist, da extra hinzufahren, das ist kein Problem, denn einfach per Webstream kann man schön zuschauen. Es ist so, dass so viele Düsseldorfer aus der Düsseldorfer Blog-Szene da auch vorbeikommen. Das heißt, der Laden ist dann proppevoll. Und irgendwann haben die mal angefangen, die Sachen, die dort verkauft werden, an uns auszuprobieren. Also mit jeder Kategorie dürfen wir so ein bisschen umdekoriert werden. Wir lassen uns mal einfach mit uns machen, denn wir nutzen die Chance natürlich auch, um dann ein bisschen nochmal einen Rückblick zu machen, welche Geschichten in diesem Jahr passiert sind und das ist eigentlich auch dann nochmal schön zu sehen, auch so ein bisschen so das Engagement der Einzelnen zu würdigen. Ich weiß zum Beispiel im letzten Jahr, war dann der Videopunk da. Das ist ja der, der mit dem Deutschen Web Videopreis ins Leben gerufen hat. Und der hat dann noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was so die Webvideoszene bewegt. Und das ist jetzt ja eh ein spannendes Jahr, weil in diesem Jahr wird YouTube 10 Jahre alt. Und das machen wir schon seit 7 Jahren. Da muss man echt sagen, wie das schon in der Zwischenzeit explodiert ist, das ist total faszinierend. Und deswegen freue ich mich dann, dass wir das jetzt nochmal auch in diesem Jahr wieder machen.
Das hört man dir an und es klingt nach einer spaßigen Veranstaltung. Du hast aber jetzt einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, auf den ich auch noch raus wollte. Es stellt sich so eine Frage hinten raus. Es schallt ja immer wieder aus allen Ecken im Netz. Die Stars, die sind jetzt bei YouTube. Das klassische Blog hat jetzt nicht mehr so die Strahlkraft ausgedient vielleicht. Warum findet ihr, dass auch die Blogs in diesem Jahr und auch aus dem letzten Jahr quasi noch abgefeiert werden sollten und noch absolut ihre Daseinsberechtigung haben?
Weil da unheimlich viel passiert. Also wenn man jetzt so und guckt, wer sind so die bekannten Blogger in Deutschland, da fallen einem dann immer so die gleichen 5 Namen an und wenn man so die breite Öffentlichkeit geht, dann kommt da immer Sascha Lobo. Aber kleiner Fun Fact, Sascha Lobo hat in seinem persönlichen Blog im Jahr 2014 überhaupt nichts veröffentlicht. Zumindest nicht im Hauptblog. Und das ist dann irgendwie total ungerechtfertigt, weil da gibt es dann ganz viele andere Blogger, die sich so ihre Nische geschaffen haben und dort fantastische Arbeit leisten und auch ihre eigene Community haben. Nur das kriegt man so in der Öffentlichkeit nicht mit. Und das ist eine Sache, die wie ich finde, eigentlich sogar zunimmt. Also es gibt viel mehr Öffentlichkeiten und Teilöffentlichkeiten oder Filterblasen, wenn man so will. Und die wollen wir da so ein bisschen sichtbar machen.
Das klingt, man merkt, wenn du davon erzählst, schon diese Begeisterung, diesen Bock, den ihr darauf habt. Das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr toll nach einer lustigen Veranstaltung und nicht mehr lange. Dann stehen die Nominierten für Blogger 2014 auch fest. Das heißt, ihr habt dann auf jeden Fall mit Sicherheit schon mal eine tolle Übersicht über jede Menge gute Blogs, von denen ihr vielleicht noch nichts gehört habt. Und wenn ihr dann euren Favoriten gefunden habt, könnt ihr noch mit abstimmen, wer in der Show am 12. Januar den Titel Blogger 2014 in den einzelnen Kategorien gewinnt. Und die passenden Links findet ihr nochmal bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Daniel, dir vielen Dank und euch viel Spaß am 12. Januar.
Danke.
Ciao. Fresh Body Shop. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Turn the Lights On. Ursprünglich war Fresh Body Shop mal ein kleines Ein-Mann-Projekt von Pedro Rosso. Und das wurde dann aber immer und immer und immer größer. Es wurde eine ganze Band, eine Tour durch Frankreich kam dazu, ein Plattenvertrag in England. Also keine schlechte Entwicklung für einst ein kleines Ein-Mann-Projekt. Wenn es euch gefallen hat, das war Netzmusik und heißt, Link zum kostenlosen Download findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Und auch im Jahr 2015 wollen wir eine gute Tradition beibehalten. Das sind die Link-Tipps, das Prinzip. Wir finden Links im Netz. Von einigen denken wir, dass die für euch auch interessant sein könnten. Und dann stellen wir euch sie hier an dieser Stelle vor. So einfach ist das.
Die NSA weiß doch eh alles und kann alles mitlesen. Zumindest haben wir manchmal das Gefühl. Aber offenbar beißen sich die Geheimdienste an manchen Verschlüsselungen immer noch die Zähne aus. Das zeigen neue Snowden-Dokumente, die der Spiegel veröffentlicht hat. Patrick Beuth fasst für Zeit Online die Ergebnisse gut zusammen und Hakan Tanriverdi schreibt in der Süddeutschen Zeitung, dass das nur zum Teil eine gute Nachricht ist. Denn wer sich auskennt, kann sich im Netz einigermaßen sicher bewegen. Der Normaluser bleibt aber in der Regel einfach zu überwachen. Google das doch mal. Musst du bei Wikipedia gucken? Keine unbekannten Sätze mehr, oder? Wir müssen uns einfach nicht mehr alles selber merken. Gott sei Dank, sagen da die einen. Dadurch werdet ihr blöd, sagen die anderen und nennen das dann digitale Demenz. Aber diese anderen haben Unrecht. Eine neue Studie zeigt genau das Gegenteil. Wenn wir Informationen aus unserem Gehirn bewusst auslagern und woanders speichern, entsteht dadurch Platz für neue Infos. Müsst ihr euch jetzt aber nicht alles merken, steht bei Spiegel Online. Zum Schluss noch eine Videoempfehlung. Boris Niehaus ist in der Silvesternacht pünktlich zu 0 Uhr 20 Minuten mit dem Auto durch Berlin gefahren und hat Feuerwerk und Silvesterwahnsinn mit einer Videokamera eingefangen. Wie zu erwarten, zeigt sich eine Stadt im Ausnahmezustand. Was ihr davon haltet, müsst ihr dann noch selber entscheiden. Aber sehenswert ist das Video allemal.
In der Tat, die Linktipps von Wayne Schlegel findet ihr alle nochmal zum in Ruhe nachlesen und nachgucken im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
I'm doing a bit, it's not a game. My life's a tinted window. Wanna step into my world. I'm tired of being the poet. I'm thinking I'll be the poem. That's an oxymoron, cause I'm the one who wrote them. So please, go ahead. Read a chapter in my book of life. I apologize, the first page I had you shook at night. But keep reading, you're bound to see some progress. I put my heart into writing and lost my mind in the process.
Going through the city with these tinted windows. I don't wanna see me cry.
Champagne, oh, you love that shit. Can't be tearing when you roll around.
Hold that down.
Don't care about the throne when you own the crowd. Mine stayed the only child, but that life's over now. Throw your soul into the crowd, so emotional.
motionless. Right into the top until I'm motion sick. So alone, but finally start to notice it. Hide behind your shades just to get away. Only feeling comfort when you get paid. It must be the accolades and make a nigga act this way. Words mean nothing. It's what your actions say.
Going through the city with these tinted windows. Oh, don't wanna see me cry. These tears of joy. Going through the city with these tinted windows.
Ain't No Love mit Tears of Joy. Und Ain't No Love, die sind keine ganz Unbekannten. Die waren schon als Vorgruppe unterwegs für Calvin Harris, Steve Aoki oder Iggy Azalea. Die drei wissen also, was sie tun. Und im Moment gibt es ihre Musik noch kostenlos und legal im Netz. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, trackback.fritz.de, da findet ihr den passenden Link. Und wir sind uns doch recht sicher, dass wir von denen bestimmt noch was hören werden.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Und auch 2015 ändert sich nichts an dem Prinzip von Blogger privat. Wir stellen hier jede Woche einen Blog und den Menschen dahinter vor und wir suchen uns da nicht irgendjemanden aus, sondern der aktuelle Blogger privat darf immer den Blogger privat für die nächste Woche empfehlen. Und letzte Woche, also quasi im letzten Jahr noch, da war Efaneska Feuerblut von der Weltenschmiede bei uns und die hat uns empfohlen eine
sehr engagierte Buchbloggerin vom Tintenhain, die Tintenelfe, deren Rezensionen sich immer sehr gut lesen und die auch sehr tolle Blogger-Aktionen auf die Beine stellt und stemmt. Das ist immer wieder eine Freude mitzumachen.
Und uns ist es eine Freude, dass sie bei Blogger privat mitmacht, die Tintenelfe oder auch Mona. Hallo.
Hallo, Jonte.
Du hast eine persönliche Statistik. Wir machen ja heute auch so ein bisschen noch, was ist 2014 passiert. 68 Bücher hast du sagst, nur geschafft im Jahr 2014, ja?
Ja.
Sonst veröffentlichst du ja auch noch genaue Statistiken, was du gelesen hast und so, machst Challenges. Lesen, ist das für dich ein Wettbewerb?
Nein, ein Wettbewerb nicht. Aber ich habe schon ganz gern einen Überblick drüber, was ich gelesen habe und schon so ein bisschen, auch ja doch auch, wie viel ich gelesen habe.
Aber du zählst auch Seiten, ne?
Ja, ich habe ein Programm, mit wo ich das Buch eingebe und das zählt dann die Seiten mit und das finde ich natürlich ganz spannend.
Ist aber auch, also ist schon so auch so ein bisschen die, ich würde mal sagen, nerdige Freude an Zahlen, so würde ich es mal interpretieren.
Ja, ich finde Statistiken toll. Ich liebe auch meine Blog-Statistik.
Du besuchst außerdem auch noch Bücherstammtische, Lesekreise und so weiter. Ja. Und durch das Bloggen teilst du ja auch deine Leidenschaft lesen. Jetzt habe ich dazu eine Theorie, pass auf. Mhm. Dadurch, dass du das so machst, wie du das machst, schaffst du so ein bisschen den Sprung vom Image, das Lesen so hat, dass das sowas ist, was man alleine macht und machst das zu so einer gemeinschaftlichen Aktivität. Wie findest du die Theorie?
Ja, die ist gut.
Ist das auch dein Anspruch, also zu sagen, okay, Lesen muss man nicht alleine machen, wir können das auch irgendwie teilen?
Es macht einfach mehr Spaß. Also man kann Lesen natürlich alleine machen, das Lesen an sich mache ich ja auch alleine. Aber es macht einfach total viel Spaß, darüber zu sprechen, was man gelesen hat und einfach auch die Gedanken, die man selber hat, anderen mitzuteilen und auch zu hören, was sagen eigentlich die anderen zu dem gleichen Buch.
Und welches von den 68 Büchern, die du 2014 gelesen hast, war das Beste?
Ich konnte mich ja nicht so richtig entscheiden. Ich habe ja da eine Top 10 gemacht. Ja, was würde ich denn sagen? Also, nee, eins will ich nicht empfehlen. ich mochte zum Beispiel Ready Player One total gerne von Ernest Cline. Das ist ein Buch, was ich sogar im Laufen gelesen habe, während ich den Kinderwagen geschoben habe. und zwar geht es da um so eine virtuelle Welt, in so eine Art überdimensioniertes Videospiel, in dem der Erfinder ein Easter Egg versteckt hat. Und wer das findet, der erbt sein ganzes Vermögen, also das Vermögen des Erfinders. Und das ist natürlich nicht ganz unbeträchtlich. Das spielt in einer Zukunft, wo es den Menschen echt ziemlich schlecht geht und die nur in dieser Oasis, nennt sich das, in dieser Welt sich gerne aufhalten, weil es da irgendwie das Leben noch erträglich ist. Und ja, es gibt dann halt so einen Wettlauf um dieses Easter Egg. Und da sind eben auch so ein paar Nerds unterwegs.
Nicht zu viel verraten jetzt. Das ist jetzt also so ein bisschen Science-Fiction-Zukunftsroman. Ja. Gibt's ein Genre, das du besonders gerne liest, oder liest du einfach alles, was dir unter die Finger gerät?
Ich sag immer spontan, ich lese total gerne Fantasy und auch Jugendbücher, Jugendfantasy. Wenn ich mir meine Bücher so angucke, stimmt das dann aber gar nicht mehr so ganz. Also ich lese schon relativ breit, würde ich sagen.
Und wie viele Bücher hast du dir für 2015 vorgenommen?
Nicht so viele. Ich lese im Moment ja nicht ganz so viel, weil unser Baby immer agiler wird. Und ich habe gedacht, also wenn ich jetzt 68 wieder schaffen würde, das wäre schon ganz schön hochgegriffen, glaube ich.
68 ist, man muss sich das mal ausrechnen, also 53 Wochen hat das Jahr, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, dann ist das trotzdem noch über ein Buch pro Woche. Also
ja,
Da muss man schon sagen, ne? Jetzt, da musst du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Du hast aber einen interessanten Punkt angesprochen. Du schreibst nämlich nicht nur über Bücher oder schreibst Rezensionen oder sonstiges, sondern auch über deine Kinder und deine Familie. Das dritte Kind ist jetzt gerade quasi relativ frisch da.
Ja.
Wie wichtig ist dir dann in deinem Blog auch diese persönliche Note, also so ein bisschen was von deinem Privatleben preiszugeben?
Die ist eigentlich zunehmend wichtiger geworden. Also am Anfang, deswegen habe ich dieses Pseudonym Tintenelfe, wollte ich es eigentlich gar nicht so unbedingt haben, wollte da eigentlich eher anonym auftreten, und aber in dem Moment, wo der Austausch mit den Lesern stattfindet und die Leser ja auch was von sich preisgeben, mache ich das auch. Und das hat sich mit, dass ich über eine Kleine eigentlich nur über das Purzelchen, heißt sie da, schreibe, das hat sich eigentlich daraus ergeben, dass ich viel weniger Rezensionen schreiben konnte.
Ja,
zum Teil das begründet.
Zum Teil fordern es deine Leserinnen und Leser ja sogar regelrecht ein, mal wieder was von deiner Familie, von deinen Kindern zu hören. Du liest, du schreibst übers Lesen, du hast drei Kinder und. Wann schläfst du?
Nachts. ich weiß auch nicht. Also es reicht. Es kommt irgendwie schafft man das.
E-Book oder gedrucktes Buch?
Beides.
Beides.
Also im Moment lese ich sehr viel lieber E-Books, weil das einfach bequemer ist, weil ich das beim Stillen machen kann nebenbei oder beim Kinderwagen schieben. Es bietet sich das gerade sehr an.
Ich bin ja auch großer Fan von dieser Technologie. Dann, Mona, haben wir bei Blogger Privat eine gute Tradition. Das ist die Kurzfragerunde. Bist du bereit dafür?
Okay.
Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Im Moment leider Stilltee, sonst lieber Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Im Moment eher Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus oder sonstige Accounts hast du insgesamt?
Uff, damit habe ich ja nicht gerechnet. 5.
5. Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Das hätte mich auch sehr gewundert, wenn du jetzt noch Hardcore Gamerin wärst. verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Sicherheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Manchmal denke ich, oh Gott, was hast du denn da verzapft? Es gibt aber auch so Rezensionen, wo ich denke, ach, die ist dir ganz gut gelungen.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst was aus dem Internet, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Ja, also ich lese ja nun ganz viele Buchblogs und ich empfehle Yvonnes Lesewelt. Das ist auch eine Buchbloggerin, die recht breit liest, wo ich eben immer wieder auch neue Tipps finden kann. Und dann noch die Leckerbox. Das ist ein Foodblog, wo die Leckermone so Lunchbox zusammenstellt. Und danach hat man einfach auch keine Lust mehr, geschmierte Bämme mit ins Büro zu nehmen oder in die Schule, sondern möchte unbedingt was aus diesem Blog mit dabei haben.
Also das heißt, wir bleiben entweder in der Welt der Bücher oder gehen in die Welt des Essens. Beides, glaube ich, nicht die schlechtesten Welten. Dann die letzte Frage und vielleicht die wichtigste Frage. Welche Frage haben wir vergessen zu stellen?
Keine.
Das heißt, wieder ein perfektes Interview hier bei Blogger Privat. Fantastisch. Ich lege euch auf jeden Fall den Blog von Mona ans Herz, Tintenhain. Wenn ihr selber gerne lest, werdet ihr da, glaube ich, ganz, ganz, ganz schnell Freude dran finden. Link findet ihr auch nochmal bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und Mona, dir vielen Dank, viel Spaß beim Lesen weiterhin und Grüße an deine Familie.
Ja, danke schön.
Mach's gut, ciao.
Mach's gut, tschüss.
Die Party ist vorbei, der Laden fast leer, ein übel gelaunter Kerl will
langsam anfangen zu kehren. Mach die Lichter an und feg die Stimmung zusammen. Auf seinem Rücken steht, wir räumen auf. Ich weiß, ich muss gehen, aber irgendwie will ich noch nicht raus. Ich destilliere hier, was man nicht abfüllen kann. Ein paar letzte Züge, die Luft ist wie Terpentin, voll mit Geschichten und Schweiß geladen, mit nem Rest Energie. Ich saug alles auf, solange ich noch stehe. Was wird morgen sagen, wenn es von heute erfährt? Später ist der Feind von jetzt, und solange sie sich nicht allzu sehr wehrt, leg ich die Gegenwart über Nostalgie. Und alles zieht zu schnell vorbei. So warte ich auf die Erinnerung. Schwarz und weiß bis über beide Ohren frei. Aber noch lange nicht frei genug zu gehen. An der Bar arbeitet keiner mehr, ein Wasserhahn tropft. Das letzte Getränk sucht sich scheinbar gerade einen Platz in meinem Kopf. Irgendwo zwischen Scherben und Bier liegt mein Hut. Ich mach die Augen zu, der Versuch noch nachzuvollziehen, wer alles dabei war, mit wem, wohin, wann und wie. Alle gegangen sind, gelingt mir nicht mehr so gut. Ich lande zusammen mit ein paar Säcken voll Müll auf dem harten Asphalt. Als ich gerade sentimental werden will, merk ich, die Sonne geht auf und mir ist gar nicht mehr kalt. Und alles zieht zu schnell vorbei. So warte ich auf die Erinnerung. Schwarz und weiß, bis über beide Ohren frei. Aber noch lange nicht frei genug zu gehen. So schwer zu gehen. Alles geht so schnell, so schnell vorbei. Es wird so schnell.
Liedenbrock, schwer zu gehen. Jetzt weiß ich nicht, ob man das machen darf bei so einer neuen, jungen, aufstrebenden Band. Ich mache es jetzt trotzdem. Klingt ein bisschen wie Clouseau, oder? Oder bilde ich mir das ein? Zumindest ist das mein Eindruck. Und das ist jetzt ja auch nicht unbedingt das Schlechteste, deswegen kann man das ja auch mal sagen. Das ist eine Kapelle aus Hamburg. Die sind, wie gesagt, noch nicht so lange unterwegs, haben jetzt ein EP draußen. Und wir haben eine Sendung, die genau dafür da ist, euch solche Neuentdeckungen zu präsentieren. Und diese Sendung heißt Unsigned. Das ist die Show für Bands und Künstler ohne Plattenvertrag. Und morgen ist da Liedenbrock zu Gast. Die werden auch live spielen, allerdings nur akustisch, weil, ganz kleiner Funfact, der Schlagzeuger, der muss am Sonntag immer Unterricht geben, das heißt, der kann nicht mitkommen, dann nur akustisch. Das ist doch noch ehrliche Musik, wo die Schlagzeuger noch Unterricht geben und dann eben nicht mit ins Radio können. Das heißt, wenn ihr Bock habt, morgen ab 17 Uhr begrüßt euch hier Golo Schmid bei Unsigned mit Live-Musik, Gästen und jeder Menge Unsigned-Musik. Ich würde auf jeden Fall einschalten. Und wir bei Trackback, wir machen den Sack jetzt zu. Ich habe noch eine Netzmusik für euch von Gholm Hip Bone Zone. Wenn euch das gefällt, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link zum Download von diesem Song, der gleich kommt. Wenn es euch nicht gefällt, im Blog zur Sendung findet ihr außerdem alle Links zu dem, was wir heute gemacht haben. Wenn euch davon gar nichts gefallen hat, dann weiß ich auch nicht, dann geht eben nicht ins Internet, sondern raus spielen oder hört den Club Kompass mit Nadine Kreuzhaler. Der kommt hier nämlich direkt im Anschluss und stimmt euch auf den Samstagabend ein. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, euch ein schönes Wochenende. Ich bin Jonte Weiland, ihr seid gut drauf. Bis dann, ciao.
Fritz.
Und das hört man.